Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Wie steht es um die Berliner Luft und wie reagieren die Bäume in Hannover auf den Klimawandel? Wie viele Igel leben in der Stadt und was kann man tun, um sie zu schützen? Bürgerwissenschaftler sammeln Daten über Fledermäuse und Mücken, fotografieren und dokumentieren Insekten, Vögel und Pflanzen und kartieren die Lärmbelastung in ihrem Kiez. Citizen Science, wie Bürgerforscher Wissenschaften, das ist heute Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt. Und wir senden an diesem Tag der offenen Tür beim Deutschlandfunk aus unserem gläsernen Studio. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Und ein herzliches Willkommen an unsere Besucher hier im Funkhaus und vor allem an unsere drei Gäste, die für diese Sendung extra nach Köln gekommen sind. Also vielen Dank an Eleonore Harmel vom Projekt Landinventur, Hendrika van Waveren vom Projekt Tree Checker aus Hannover und Vanessa van den Bogert von der Ruhr-Universität Bochum. Sie arbeitet im Museum für Naturkunde und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Plattform Bürger schaffen Wissen. Schön, dass Sie da sind.
Unsere Idee klingt einfach, ist aber doch komplex. Wir wollen erforschen, was wirklich los ist in den Dörfern. Wer lebt, wer arbeitet und wer engagiert sich hier eigentlich? Mecklenburg-Vorpommern hat über 6000 Dörfer. Jedes von ihnen ist anders. Und die Menschen vor Ort wissen das am besten. Genau hier liegt die Chance der Landinventur. Zusammen mit euch möchten wir das Bild Mecklenburg-Vorpommerns neu zeichnen.
Frau Hamel, das ist so aus einem Video, wenn man die Seite von Landinventur anklickt, so das Eingangsstatement. Was ist Landinventur im Detail?
Die Landinventur ist ein sozialwissenschaftliches Bürgerwissenschaftsprojekt. Anders als wie in Ihrem Eingangsstatement geht es bei uns nicht um Tiere oder Bäume, sondern wir wollen eigentlich mit den Leuten vor Ort die Dörfer kartieren, weil wir sind als sozialwissenschaftliches Institut ja schon auch seit längerer Zeit unterwegs und beschäftigen uns mit ländlichen Räumen, mit der Zivilgesellschaft und wie sich die Dörfer entwickeln. Und man merkt ganz schnell, dass eigentlich niemand sagen kann, wie geht's den Dörfern. Die sind vollkommen von der Landkarte verschwunden und lösen sich eigentlich auf, wenn man von außen schaut, zum Beispiel in Statistiken. Da gibt es gerade in Mecklenburg-Vorpommern riesige Landkreise. Und sozusagen der einzelne Ort, das einzelne Dorf, wo wirklich die Leute leben, das kommt nirgendwo mehr vor.
Wir wollten eigentlich in Campervan hier vor dem Funkhaus aufbauen, aber Sie haben dann gesagt, das ist mir zu viel von Mecklenburg-Vorpommern sozusagen ganz in den Westen hineinzufahren. Sie sind mit einem Campervan-Mobil unterwegs in den Dörfern von Mecklenburg-Vorpommern und suchen, wie es heißt, Dorfbotschafter. Was ist ein Dorfbotschafter?
Ganz genau, das ist ein Dorfbotschafter, kann eigentlich jeder sein. Jeder, der Lust hat, sich mit seinem Dorf zu beschäftigen und vielleicht ein bisschen was darüber weiß, wie groß das ist und wer da lebt, wer sich engagiert. Also ganz frisch zugezogen ist vielleicht schwierig, aber am allerbesten geht die Landinventur eigentlich, wenn sich mehrere Leute zusammentun. Und das machen wir dann auch, wenn wir mit unserem Wohnmobil da sind. Dann wird die Markise ausgefahren und der Tisch aufgestellt und dann kartieren wir gerne mit einer Handvoll von Leuten ihren Ort.
Wie kartiert man ein Dorf? Indem man einen Fragebogen ausfüllt, indem man Fotos macht, indem man die Topografie der Landschaft erfasst? Also wie vielfältig sind diese Daten?
Das war für uns auch am Anfang des Projektes eine ziemlich offene Frage. Wir haben auch das mit den Leuten vor Ort diskutiert. Wie repräsentiert man eigentlich das Leben auf dem Land und im Dorf? Und das sind jetzt eigentlich größtenteils Fragen geworden. Also die digitale Plattform leitet einen inzwischen durch einen Fragebogen zu vier Themen: Leben, Ernten, Wirtschaften und Engagement. Und zum Teil beantwortet man einfach die Fragen, zum Teil kartiert man auf einer digitalen Karte sozusagen, was gibt's noch im Ort, wo sind die Betriebe, was sind Orte der Gemeinschaft.
Ich muss also nicht warten, bis Sie mit Ihrem Camper, wenn mein Dorf anfahren, sondern ich kann das auch online machen, wenn Sie nicht vor Ort sind.
Ganz genau. Und das ist tatsächlich auch das Ziel, dass die Landinventur zu einem Werkzeug wird, was die Leute vor Ort selber nutzen können. Sei es einfach Bürger, Einzelne, die sich zusammensetzen, sei es auch der Gemeinderat oder Bürgermeister, die das mit ihren Leuten machen oder auch, wir sind zum Beispiel jetzt auch Teil von regionalen Zukunftswerkstätten und wir wünschen uns, dass das sozusagen auch unabhängig von uns funktioniert, dass die Leute sich quasi auch für was auch immer sie vorhaben zu tun auf dem Land ihre eigene Datengrundlage schaffen und damit anfangen, sozusagen, was haben wir eigentlich hier?
Wie viel von den Erwartungen, die Sie beim Start hatten, haben sich bisher erfüllt? Die andere Frage natürlich, was ist bisher noch offen oder unerfüllt?
Das kann ich gar nicht so leicht beantworten, weil wir hatten, dadurch, dass das Projekt so neu ist, dass es überhaupt keine Erfahrung, vor allem im sozialwissenschaftlichen Bereich gibt, dass wir selber auch noch nie Citizen Science Projekte vorher gemacht haben, hatten wir jetzt eigentlich noch nicht so ein Bild. Und wir haben, unsere Erwartung ging dahin, dass wir eigentlich schaffen, eben vielleicht ja eine andere Geschichte vom Land zu erzählen, als das, was heutzutage immer so rumgeistert, wenn es um leere Dörfer geht, um die ganzen AfD-Wähler, um gerade in Ostdeutschland sind es ja oft sehr deprimierende Bilder und Geschichten, die eigentlich vom Land erzählt werden. Und dem wollen wir was entgegenstellen, weil wir in unserer Forschungstätigkeit gemerkt haben, so, das entspricht gar nicht dem, wie wir das wahrnehmen, wenn wir vor Ort sind. Die Dörfer sind ja gar nicht leer, sondern da sind total viele Leute, die sich engagieren und so weiter. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg dahin, das auch zu zeigen. Und es gibt immer noch total viel zu tun. Also gerade so eine Plattform aufzubauen, sich mit dieser Technik auseinanderzusetzen und sowas, das braucht mehr Energie als gedacht. Aber es geht weiter und wir kriegen auf jeden Fall wunderbares Feedback. Also das ist das, was uns eigentlich am meisten motiviert.
Neben Ihnen sitzt Vanessa van den Bogenhert von der Ruhr-Universität Bochum. Ich kürze mal ab und sage einfach nur Mitarbeiterin bei der Plattform Bürger schaffen Wissen. Citizen Science, Bürgerwissenschaften, wie neu ist diese Entwicklung eigentlich und wo kommt sie her und wie ist sie nach Deutschland gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine total spannende Frage. Wir können das eruieren und überlegen, gibt es eigentlich sowas wie Bürgerforschung, Laienforschung, Amateursforschung? Und wenn man wirklich ganz weit zurückguckt, dann ist es eigentlich entstanden dadurch, dass sich sozusagen die Wissenschaft professionalisiert hat und es eben sich ein Berufsbild entwickelt hat, was Wissenschaftler heißt. Und damit ist sozusagen diese Kluft zwischen Laienforschern, Bürgerforschern und akademischen irgendwie Berufsakademikern und Forschern entstanden. Und in Wirklichkeit gibt es das eigentlich schon immer und hat sich sozusagen so entwickelt. Und das, was wir heute hier so in Deutschland erleben, ist eigentlich erst 2014 gemeinsam entstanden und überlegt worden, dass man das irgendwie wieder aufleben lassen muss und die Wissenschaft sich wiederum öffnen kann für Bürgerinnen und Bürger, weil ganz viel Wissen dort ist, was wir einfach mal per Definition nicht als wissenschaftliches Wissen deklarieren würden, was es aber durchaus werden kann. Und wenn wir so zurückgucken, dann ist es eigentlich in Amerika schon deutlich länger en vogue und da ist auch dieser Begriff geprägt und das ist so eine Bewegung, die sich in dieser Form eigentlich jetzt so nach Europa und eben auch Deutschland aufmacht.
Ja. Kann man sagen, wie viele Citizen Science oder bürgerwissenschaftliche Projekte es in Deutschland insgesamt gibt?
Also wenn ich ja sage, wäre das vielleicht anmaßend. Ich würde sagen, wir können über unsere Plattform Bürger schaffen Wissen, die sozusagen versucht, alle deutschen Aktivitäten zu bündeln und sichtbar zu machen, da haben wir heute über 130 Projekte. Aber das sind ganz sicherlich nicht alle Projekte, die es in Deutschland gibt, sondern überall sind ganz tolle Initiativen, die vielleicht von der Plattform noch nichts wissen und wir sozusagen als Mitarbeiter von der Plattform wissen von den Projekten nichts. Es gibt sozusagen noch eine kleine Dunkelziffer, also 130 aufwärts, damit kann ich ganz deutlich sagen, wie viel es gibt.
Und sind es vorrangig naturwissenschaftlich orientierte Projekte? Wir haben gerade gesehen, Landinventur ist sozusagen aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich. Wie ist die Verteilung zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen da?
Ja, einen ganz großen Anteil dieser 130 Projekte auf der Plattform sind Projekte, die sozusagen in dem Kontext Biodiversitätsmonitoring stattfinden. Und wir sehen jetzt so nach und nach in den Jahren auch eben sozialwissenschaftliche, geschichtswissenschaftliche Projekte, die jetzt auch weiter aufkommen. Es ist nicht ein Ausschlusskriterium, nicht naturwissenschaftlich zu arbeiten und Citizen Science zu machen, aber ich glaube, diese Erfahrungen, die gemacht worden sind, die sind total wichtig, um das weiter und breiter aufstellen zu können.
Mhm. Ja. Hier auf dem Podium im Deutschlandfunk sitzen jetzt drei Frauen. Ja. Sind die Frauen in den Bürgerwissenschaften stärker vertreten als die Männer? Kann man da irgendeine Einschätzung zu geben?
Also so richtig verlässliche Daten sozusagen über Citizen Science und wer sind eigentlich die Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Vielfalt von Projekten mitmachen, die haben wir noch gar nicht. Dafür ist noch diese Bewegung viel zu jung und wir haben eigentlich viel mehr Forschungsfragen auch dieser Bewegung gegenüber als Antworten. Wenn man so die ersten Studien anguckt, die aus dem amerikanischen Raum kommen, dann würde man sagen, eigentlich ist so ein klassischer Citizen Scientist ein grauhaariger Herr, der irgendwie wissenschaftsaffin ist. Und damit ist es gar nicht unbedingt die breite Bevölkerung, so wie wir das gerne hätten. Da ist sozusagen noch ganz viel Arbeit und Fragen dran, warum es das vielleicht auch noch nicht ist.
Hendrika van Waveren, jetzt kriege ich irgendwie die Kurve nicht wirklich zu Ihnen, weil dieses Bild stimmt natürlich nicht. Sie sitzen hier, weil Sie das Projekt Tree Checker leiten oder verantworten. Also Bäume in der Stadt, die ja für eine schöne Umgebung, für eine gute Atmosphäre, auch für das Klima verantwortlich sind, die unter Stress andererseits stehen. Bodenverdichtung ist ein Thema, Bodenversiegelung, Trockenheit und Hitze machen Bäumen zu schaffen. Wie kommt man auf die Idee, ein Projekt aufzulegen oder zu starten, das sich mit den Bäumen in Hannover beschäftigt?
Na, es beschäftigt sich nicht nur mit Bäumen in Hannover. Es steht jedermann offen und ich hoffe, dass es mal über ganz Deutschland kriecht, das Projekt. Je mehr Leute mitmachen, desto besser werden die Daten. Aber der Ursprung sind so zwei Gründe. Der eine Grund ist darin, dass es ein sehr ähnliches Projekt in England gegeben hat, wo auch seit Urzeiten, wenn man so will, ist Darwin ein Citizen Science Forscher gewesen. Der hatte ja nicht Biologie studiert, der war Theologe. Und das hat in England ganz große Traditionen. Da gab es ein ähnliches Projekt über Baumgesundheit. Und die andere Sache war, dass mich persönlich der Klimawandel sehr bewegt und seit 2015 leben mehr Menschen weltweit gesehen in Städten als auf dem Land. Unsere Städte werden also immer größer, immer heißer, die kühlen nachts nicht ab im Sommer. Nach Hitzeperioden sterben sehr viele Menschen. Wenn man auf Europa guckt, sterben mehr Menschen am Hitzetod als an allen anderen Naturwissenschaften Naturkatastrophen zusammen. Sodass eigentlich überhitzte Städte ein wichtiges Thema und Problem sind und Bäume kühlen die Stadt. Auf der anderen Seite finden Sie im urbanen Raum immer weniger Bäume. Im öffentlichen Raum, da finden Sie noch große ausgereifte Bäume, aber die meisten unserer Gärten werden immer kleiner und die viele Leute ärgern sich nur über den Baum, der vor ihrer Haustür steht, der nimmt mir Licht weg und macht so viel Dreck und Laub. Mir ging es darum, dass man städtische Bäume mehr wertschätzt und erkennt, wie wichtig die fürs Mikroklima und die Gesundheit sind.
Und wie sieht jetzt die konkrete Arbeit in diesem Projekt aus? Wie viele Mitarbeiter haben Sie und was machen die in diesem Projekt?
Es gibt gar keine Mitarbeiter.
Es gibt keine Mitarbeiter,
Sie sind der Einzige. Nein, ich bin auch nicht die Einzige, sondern ich habe einen lieben Kollegen, der die Website kreiert hat. Und die Idee ist, dass jeder, der möchte, Bäume in seiner Straße, also auf unsere Website geht und da kann man Kriterien erkennen, wie man und wir haben einen Tipp, wie man Bäume bestimmen kann, weil nicht jeder eine Eiche von einer Buche unterscheiden kann als Beispiel. Und kartiert die Bäume bei sich in der Straße, kann die direkt eintippen auf der Seite und die Daten werden gesammelt in einer Tabelle, die sich jeder auch runterladen kann und jeder kann so, wie er möchte, auswerten. Kann zum Beispiel fragen, so wie viele Buchen stehen bei uns in der Straße und wie gut geht es denen? Das ist so die Idee.
Sie haben schon gesagt, es soll über Hannover hinausgehen, aber Sie wissen auf jeden Fall jetzt schon, wie viele Bäume in Hannover stehen und welche Bäume in welcher Straße sind und welchen Stress sie haben.
Wir haben nicht alle Bäume in Hannover erfasst. Ich weiß, dass über 950 Bäume auf der Karte sind. Ein Teil der Leute, die kartieren, die kennen wir, Aber es steht zum Beispiel, weiß ich, auf Spieker auch eine gesunde Rosskastanie. Ich weiß nicht, wer die kartiert hat, so als Beispiel.
Und wie konkret können Sie dann oder kann man den Bäumen denn dann helfen? Also dieses Kartieren, diese Zustandsaufnahme, das ist ja nur die eine Seite. Die zweite wäre für mich die Gießkanne, den Eimer Wasser nehmen.
Genau, das ist das, was wir natürlich hoffen. Ich persönlich habe dieses Projekt häufiger mit Schulklassen durchgeführt, in der Hoffnung, sie so ein bisschen anzustiften. Schüler finden Pflanzen ja erstmal ziemlich langweilig und blöde. Aber dass auf diese Art und Weise ein Bewusstsein dafür entsteht, dass man vielleicht doch mal im heißen Sommer 2-3 Eimer Wasser an den Straßenbaum kippt.
Frau van den Bogert, wie startet man ein solches bürgerwissenschaftliches Projekt? Also was sind die Bedingungen? Wie geht man vor? Was braucht man unbedingt als Zutaten?
Ja, das ist eine ganz schöne Frage. Wenn wir so ein fertiges Kochrezept hätten, wäre das total gut. Tatsächlich steht irgendwie im Fokus eigentlich ganz starkes Engagement aller Beteiligten. Also so ein Citizen Science Projekt kann sowohl aus der Sicht von Bürgerinnen und Bürgern initiiert werden, aber es können eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen und sagen, wir haben eine Forschungsfrage, die wir gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern ergründen und bearbeiten wollen. Also ich glaube, es braucht tatsächlich im Moment noch Menschen, die wirklich fest daran glauben, dass die Zusammenarbeit tatsächlich der richtige und einzig richtige Weg ist. Das ist viel Idealismus, würde ich auch sagen, der dabei ist, so richtig überzeugend. Wissen, wie es geht, weiß ich. Oder wissen wir noch nicht.
So, der große Vorteil von Citizen Science ist ja, dass man Mengen an Daten sammeln kann für die Wissenschaft, die für die Wissenschaft eigentlich gar nicht bezahlbar wären. Also ich kenne ein Projekt über Wildkatzen im Harz. Da hat man 300 Pfosten eingeschlagen und hat so Katzenhaare sammeln können und DNA bestimmen können. Und weiß sehr genau, wie viele Wildkatzen es im Harz gibt und wie die miteinander verwandt sind und welche Wege die gehen. Nie und nimmer hätte sich eine Uni leisten können, mehrmals in der Woche rauszufahren und da 300 Flöcke zu betreuen. Und so bekommt man relativ wertvolle Daten und diese große Lücke, die sprachen Sie vorhin schon an, die ja zwischen Wissenschaft und Bürgern manchmal besteht, die wird deutlich verkleinert. Es gibt so viel in der Wissenschaft, wo der Bürger sagt, ja und Peng, wofür brauche ich das? Und hier wird Wissenschaft erlebbar und glaube auch, dass wenn Menschen sich daran beteiligen, sie ein größeres Verständnis dafür haben, warum Wissenschaft wie arbeitet.
Frau von Hamel, dann könnte man aber auch die Frage noch mal stellen, preiswerte Hilfswissenschaftler, also viele Menschen, die engagiert Daten sammeln, sie der Wissenschaft zur Verfügung stellen, was die Forschung teilweise aus finanziellen Gründen gar nicht mehr leisten kann. Sind das Bürgerwissenschaftler, die dann mit ihren Daten kommen und dann sagen die Forscher, ah, das ist aber nicht valide, was ihr da erfasst habt, das entspricht nicht den Standards, die wir für die Datenerfassung brauchen und so weiter und so fort. Das ist ja so ein Spagat dann bei den Bürgerwissenschaften, oder?
Ja, in der Tat, aber auch bei uns war es eigentlich immer ganz wichtig, dass die Leute, also ich meine, andererseits ist man ja dazu gezwungen, ein Projekt zu machen, was die Leute, wo sie eine eigene Motivation dafür haben, ne, weil sonst macht auch keiner mit. Und so war es eigentlich auch bei uns, dass wer sein Dorf kartiert, der hat irgendwie ein Interesse und auch einen eigenen Nutzen davon. Und uns geht es eben darum, nicht nur Daten abzuziehen und einzusammeln, sondern eben ja auch vor Ort in die Diskussion mit den Leuten zu gehen. Und auch da ist der Blick, den wir haben, eigentlich nicht so sehr, sind die Daten jetzt valide und sind die Häuser jetzt auf das einzelne Haus hin genau gezählt, sondern es geht ja auch darum, die Leute haben die Möglichkeit, ihren Blick auf ihr Dorf sozusagen darzustellen. Und das ist ja auch was ganz Wichtiges und der mag vielleicht irgendwie subjektiv scheinen oder so, aber genau das ist es, was wir merken, was ganz viele loswerden wollen auch und wo man teilhaben kann und wo sich eben daraus dann auch Neues entwickeln kann und wo man sich dem bewusst wird, was haben wir hier, wo wollen wir hin, was sind hier vielleicht auch unsere Potenziale, was irgendwie Gesprächsanstoß sein kann, mit anderen zusammenzukommen im Dorf und dann wieder in den Dorfladen zu machen oder was auch immer.
Frau van den Bogert, ich will trotzdem nochmal auf die Finanzierung zurück. Also an wen kann man sich wenden, um dann auch zu sagen, gut, ich habe das jetzt alles ehrenamtlich gemacht, wir haben irgendwie eine Seite aufgebaut, da kennen wir einen, der das macht, wir haben den Computer privat zur Verfügung gestellt, wir haben eine Menge engagierte Leute mit am Start, wir wollen jetzt wirklich loslegen, aber irgendwo braucht man irgendwann auch mal Geld für solche Forschung oder für solche Unternehmungen. Wie kommt man daran?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage sozusagen, die schwierig ist. Wir als Bürger schaffen Wissen und die zentrale Plattform. Wir sind selbstverständlich Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger und für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Projekte initiieren, die sagen, wir brauchen etwas und wir können auch wiederum nur auf Förderer hinweisen. Also ich weiß, dass unsere Plattform wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bezahlt und ist eben ein Drittmittelprojekt. Landinventur ist ebenfalls ein Drittmittelprojekt gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es gibt sozusagen Fördertöpfe, auf die wir hinweisen können. Selber haben wir keinen großen Goldsack unterm Sessel und könnten den aufmachen und eben Geld anbieten. Da muss vielleicht ganz kreativ auch sozusagen eine Fördermöglichkeit gesucht werden. Aber ich weiß, dass es sozusagen zumindest seitens des BMBFs immer mehr Möglichkeiten gibt, Förderung in verschiedenen Abteilungen abzugreifen und diesen Citizen Science Ansatz weiter zu verfolgen.
Frau von Waffen, es muss ja nicht immer Geld sein, mit dem man sozusagen seine Arbeit weiterführen kann. Wie steht es eigentlich bei Ihrem Projekt so um die Anerkennung? Also gibt es auch eine Art Anerkennungskultur um Ihr und um andere Citizen Science Projekte beispielsweise, dass der Dezernent für Stadtentwicklung Ihnen mal einen Termin mit Ihnen macht und sagt, tolles Projekt, was Sie da aufgelegt haben, hilft uns bei den und den Planungen sehr gut oder machen Sie so Ihre Arbeit vor sich hin, in Anführung, Abführung, und die Stadt interessiert sich nicht so wirklich dafür?
Wir haben da, ja, einerseits ist das so, das Projekt ist zu jung, es läuft erst seit einem Jahr und wir sind ja auch nicht wirklich offiziell so, also nicht gefördert oder sowas, obwohl ich schon angebunden bin an das Schulbiologiezentrum in Hannover. Das ist eine städtische Einrichtung und bekomme da sehr viel Unterstützung. Auf der anderen Seite haben wir erste Ergebnisse dargestellt und der Bürgermeister der Stadt Laatzen, da ist meine Schule, der hat sich wohl mit uns in Verbindung gesetzt und da kommt auch so ein bisschen was in Gang, aber das braucht einfach seine Zeit.
Geht man da an eine Hochschule, an eine Fachhochschule, Universität heran, sagt, Leute, wir haben ein Jahr jetzt diese Daten erhoben, Sie haben gesagt 950 Bäume, das ist doch eigentlich ein guter Pool an Daten für euch, wollt ihr, könnt ihr mit uns nicht ein Projekt machen?
Das habe ich im Vorfeld probiert, also hatte das Thünen-Institut in Brandenburg angeschrieben, weil in Brandenburg gibt es sehr große Probleme mit Eschen und Eschentriebsterben. Aber irgendwie hat es dann nicht gefunkt. Ich glaube, dass Universitäten zu Teilen noch relativ skeptisch gegenüber Citizen Science sind. Genau das, was Sie vorhin sagten, dass man denkt, die Daten sind nicht wirklich valide. Es gibt aber auch, soweit ich weiß, Untersuchungen, wo man festgestellt hat, dass wenn relativ viele Daten zusammenkommen, die Laien gar nicht so schlecht sind. Und gar, ne, da gibt es irgendwie sind so um 2-3% verkehrte Daten, aber die Wissenschaftler sind in ihrer Datenvalidität häufig auch gar nicht sehr viel besser als so eine Abweichung von 2-3%.
Frau Vandenburger, sind solche Projekte wie Tree Checker repräsentativ für die Szene, für die Bewegung der Bürgerwissenschaftler oder eher die, die eine Förderung, Unterstützung vom Bundesforschungsministerium bekommen oder irgendwo angedockt sind und dort dann sozusagen finanzielle und auch technische Ausstattung bekommen können?
Nee, also tatsächlich würde ich sagen, ist ein ganzer Großteil der Projekte eben genauso wie Tree Checker, dass das eben Initiativen sind, die sich zusammentun und anfangen. Wenn man überlegt, die Förderung sozusagen vom BMBF für Projekte, für Citizen Science Projekte, da waren jetzt, glaube ich, 5 Projekte gefördert. Das sind deutlich weniger, wenn man jetzt mal 130 sich anguckt, die es heutzutage gibt. Ja.
Wir haben vor der Sendung darüber gesprochen, dass ich im Internet geschaut habe, was gibt es eigentlich so für Bürgerwissenschaften auch in Österreich und in der Schweiz. Und ich habe gefunden ein Projekt, C-Tree, in der Uni Innsbruck. Und da haben Sie gesagt, das kenne ich gar nicht. Also so richtig vernetzt sind all diese Projekte untereinander gar nicht.
Nee. Also es passiert eigentlich relativ viel im Moment. Wie gesagt, es gab dieses Projekt in England. Ich weiß, dass es in Melbourne in Australien etwas gibt, wo jeder Baum eine E-Mail-Adresse hat und Bürger schreiben können, an diesen Baum quasi schreiben können, Beobachtungen über diesen Baum. Ich weiß, dass die Stadt Düsseldorf, soweit ich weiß, eine Baumliste herausgegeben hat über Bäume, die besonders geeignet sind, den Klimawandel zu überstehen. Und die Stadt Hannover erstellt gerade ein neues Baumkataster. Der Unterschied ist, oder die ganzen Projekte sind leider überhaupt nicht miteinander vernetzt. Einerseits und was so der Unterschied zu unserem Projekt ist, ist, dass diese Daten nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Das heißt,
stehen im Netz.
Ja, unsere ja, aber von diesen anderen Projekten eben leider nicht. Das wäre schon interessant, die zu koordinieren und mal zu gucken, wie schaut das eigentlich aus und wo kann man zusammen was auswerten. Das wäre richtig toll.
Frau Hamel vom Projekt Landinventur, das ist ein Projekt in Mecklenburg-Vorpommern. Wie weit sind Sie damit? Denn Sie haben vorher auch gesagt, Sie wollen eigentlich schon sozusagen in die Fläche gehen, also auch in andere Bundesländer. Das heißt aber erstmal, wann ist Mecklenburg-Vorpommern erfasst?
Na, 6.000 Dörfer, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Die 1%-Marke haben wir jetzt langsam erreicht. Also so schnell geht die Arbeit dann nicht aus. Aber trotz allem interessiert uns natürlich auch, wie können wir die Landinventur woanders durchführen. In Deutschland bietet sich dann natürlich erstmal auch Brandenburg und Sachsen-Anhalt an. Wenn man schaut, das müssen auch erstmal ähnliche Dörfer sein, dass die Fragen passen, ne, zum Beispiel. Oder es ist eben auch Arbeit, sonst rauszufinden, okay, wie können wir es umbauen? Wir hatten letztens mit einem Kontakt, der hat das mal für sein bayerisches Dorf gemacht, undercover sozusagen. Und meinte, ach, eigentlich ist es bei uns ganz ähnlich oder könnten wir ja auch gut gebrauchen. Also von daher reichen uns eigentlich von vielen Seiten die Fragen so, oh, es wäre toll, wenn es das hier bei uns auch gäbe. Und dem wollen wir natürlich nachkommen. Aber gerade was ja auch wichtig ist, ist nicht nur die Plattform bereitzustellen, sondern ja auch mit den Leuten zu arbeiten und diesen Kontakt zu den Bürgerwissenschaftlern zu halten und eben in eine intensive Diskussion zu gehen. Und das ist natürlich die Herausforderung, je größer die Fläche wird.
Frau Vandenburger, die letzte Frage an Sie. Was brauchen die Bürgerwissenschaftler, um den langen Atem zu behalten? Also brauchen Sie endlich mehr Zuwendung von den Universitäten? Brauchen Sie auch mehr Unterstützung von der Politik oder auch mehr Anerkennung eigentlich in unserer und von unserer Gesellschaft?
Also vielleicht muss man erst mal sagen, wir reden so selbstverständlich darüber, was ist Citizen Science und wie funktioniert Bürgerforschung? Und ich würde sagen, aus meiner Wahrnehmung kennen das noch nicht mal alle. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, den wir irgendwie beschreiten müssen, dass wir diesen Begriff und auch dieses Konstrukt und das, was alles möglich ist, eigentlich erstmal allen bekannt machen und dann sozusagen schauen, wie ist das in einzelnen Projekten, welches Feedback braucht jemand und wie viel Rücksprache muss es geben.
Das war Wissenschaft im Brennpunkt heute hier im Deutschlandfunk zum Thema Citizen Science, wie Bürgerforscher Wissen schaffen, mit Eleonora Hamel vom Projekt Landinventur, Hendrika van Waveren vom Projekt Treechecker und Vanessa van den Bogert von der Ruhr-Uni Bochum und von der Plattform Bürger schaffen Wissen. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.